Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die zwei unwürdigen Gefährten, die beiden Schächer am Kreuz, sollen uns heute in dieser Stunde beschäftigen. Diese beiden Verbrecher, sie werden in den verschiedenen Evangelien auch verschieden behandelt. Johannes schreibt zum Beispiel: Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus in der Mitte, zwei andere. Bei Markus heißt es, und sie kreuzigten ihn, bei ihm zwei Räuber, einen zur Rechten und einen zur Linken. Ausführlichsten ist Lukas. Der schreibt, es wurden aber zwei gekreuzigt mit ihm Übeltäter, einer zur Rechten und einer zur Linken. Aber einer dieser Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was wir für unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in deinem Reich bist. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Liebe Schwestern und Brüder, diese beiden Übeltäter, diese beiden Verbrecher haben im Lauf der Frömmigkeitsgeschichte des Christentums immer wieder eine Rolle gespielt. Man hat sich immer wieder gefragt und sich mit diesen Menschen beschäftigt. Wer waren sie? Und man hat ihnen Namen gegeben. So gibt es eine Tradition, eine europäische Tradition, wo es dann heißt, das sind Joatas und Magatras, die da links und rechts von ihm gehangen sind. Fantasienamen. Man hat also versucht, sich also in ihre Geschichte hineinzudenken. Es gibt sogar eine Geschichte, wo es heißt, diese beiden sind als Buben schon einmal dem Jesus begegnet. Und es kam zu einer ganz ähnlichen Situation. Und der eine hat den anderen zurechtgewiesen und Jesus hat ihm damals schon verheißen, du wirst einst mit mir im Paradies sein. Es gibt eine andere Tradition, die aus der Ostkirche kommt, und die geht zurück auf die sogenannten Pilatus-Akten. Pilatus-Akten, das ist eine urchristliche Schrift, die es eigentlich nicht gibt, aber auf die verschiedene Bezug nehmen oder Bezug zu nehmen scheinen, so dass man sich also sagt oder das irgendwie also logisch folgert, dass es solche Akten gegeben haben mag. Also diese Tradition, die auf die Pilatus-Akten zurückgeht, nennt die beiden Schächer, die beiden Verbrecher, Dysmas und Gestas. Und in der orthodoxen Kirche gibt es also den heiligen Dysmas, der am 23.03. seinen Feiertag hat. Man hat also versucht zu sagen, dieser Mensch, der sich im letzten Augenblick sozusagen auf Jesus und auf das Heil konzentriert hat, die sozusagen kurz vor seinem Tod einen entscheidenden Schritt gemacht hat, dieser ist uns eines Vorbildes würdig und deshalb widmen wir ihm einen Feiertag. Was ich aus diesen Geschichten heraushöre, wie die beiden Schächer rezipiert worden sind in der christlichen Frömmigkeitsgeschichte, was ich da heraushöre, ist Folgendes. Man blickt mit Spannung auf diese beiden Menschen. Und man blickt mit Spannung auf diese spannende Sache zwischen Reue einerseits und Verblendung andererseits. Und das übt eine Faszination aus. Menschen sind fasziniert. Da gibt es Leute, die echte Reue empfinden. Und da gibt es aber auch Leute, die verblendet einfach in ihr Verderben rennen. Und warum finden sie es jetzt spannend? Das geht jetzt in die Psychologie hinein. Ich stelle fest, dass in meiner Brust eigentlich beide vorhanden sind. Der reuige Sünder einerseits und der verblendete und unbußfertige andererseits. Und ich glaube, das ist das Faszinierende an diesen beiden Schächern, die neben Jesus gekreuzigt sind, dass sie eigentlich das Urmenschliche darstellen. Den Bußfertigen und den Unbußfertigen, die beide in mir drinnen vorhanden sind. Jedenfalls hat auch der Apostel Petrus in seinem Brief, in seinem ersten Brief, Folgendes geschrieben. Und mir scheint, hier nimmt er auch Bezug auf die Schächer, aber er nimmt Bezug auf diese Situation, wo Menschen zwischen Reue und Verblendung in Spannung gesetzt sind. Petrus schreibt, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. Also damit ist jetzt schon einmal ein Wort hier gefallen, das Wort Gefängnis. Das bedeutet, wir sind irgendwo Gefangene in dieser Situation. Auch wir. Es geht nicht nur um die Verbrecher, sondern bei den Verbrechern sieht man es deutlicher, wie jeder Mensch ist, wie auch wir sind. Und ich kann Ihnen das jetzt als Gefängnisseher auch sagen, dass das tatsächlich so ist, wenn im Umgang mit den Verbrechern wird vieles viel deutlicher, weil dort liegt alles auch klar auf dem Tisch. Bei uns sind die Dinge eher versteckt. Ich sage das immer zu diesen Menschen, die ich im Gefängnis betreue. Es gibt zwei Arten von Menschen, solche, die erwischt worden sind und solche, die nicht erwischt worden sind. Die erwischt worden sind, die sitzen hier. Und die Großen lässt man laufen, das ist auch klar. Und die Kleinen sitzen ein. Das ist so. Und es gibt ganz große Kriegsverbrecher, die nur mit Orden behangen, bei Aufmärschen vorbeigehen. Und es gibt ganz kleine Verbrecher, die einen kleinen Einbruch gemacht haben, oder zwei oder drei, und die sitzen vielleicht 5, 6, 7 Jahre ein. Ich möchte nicht über die Frage der Gerechtigkeit sprechen, aber ich möchte Ihnen erzählen, dass in meiner Tätigkeit als Gefängnisseelsorger ich auch diese Spannung zwischen reuigen Menschen und völlig unbußfertigen Menschen finde. Das ist natürlich so. Wir sind da im Gespräch und es gibt ganz uneinsichtige, die sehenden Augens auch in ihr Verderben rennen, die also nicht einsehen, welches ihre Schuld ist und die deshalb natürlich auch nichts vor dem Richter bekennen und deshalb auch die Höchststrafe für ihr Verbrechen bekommen, weil sie es nicht einsehen, aus den diversesten Gründen. Ich kenne einen ganz, ganz tragischen Fall, wo jemand, wenn er bekannt hätte, was er getan hat, sogar mit einem Freispruch hätte rechnen können. Aber er hat sich dazu nicht bekennen können, es ist fast wie in einer griechischen Tragödie, aus Rücksichtnahme auf seine Familie, die er nicht enttäuschen wollte. Und hat deshalb geleugnet und geleugnet bis zum Schluss und hat dann 6 Jahre Haft gefasst. Also Verhärtungen in schuldhafte oder unschuldhafte Verhärtungen im Erkennen der eigenen Situation und der eigenen Bekennen der eigenen Schuld führen zu Höchststrafe. Das ist der eine Schächer. Er erkennt seine Situation nicht. Aber es gibt dann eben auch diese scheinbar Bußfertigen, die ich natürlich auch kennenlerne. Diese scheinbar Bußfertigen, die zwar mit den Lippen so etwas wie Buße und Reue zeigen und auch immer fragen, ist das richtig, wenn ich das von, will der Richter das hören? Aber im Herzen sind es natürlich ganz anders. Im Herzen denken sie sich wieder Unbußfertige. Also, aber was gesagt werden muss, das sage ich. Dann kenne ich auch solche, die voller Selbstmitleid sind. Die also in diese schwierige Situation der Gefangenschaft hineingekommen sind und nicht daran denken, was habe ich an verschiedenen Opfern verbrochen und nicht darüber nachdenken, wie habe ich diese Menschen geschädigt an materieller oder auch an seelischer Schaden, den ich dazugefügt habe, sondern die sind Selbstmitleid und deshalb, also hier mit dieser Gerechtigkeit auch falsch umgehen, weil sie in Selbstmitleid verfallen und denken, ja, wie ungerecht ist doch diese Welt. Einer, ich sage das jetzt nur in Klammer, kam einmal zu mir und hat gesagt, lassen Sie mich bitte mit Gott in Ruhe, da will ich gar nichts mehr hören. Ich war immer ein frommer Mann und bin immer in die Kirche gegangen, ja sogar ins Kloster bin ich gepilgert und jetzt mache ich einmal etwas und schon werde ich erwischt. Wieso hat Gott mich nicht beschützt? Und sehen Sie, da war es dann im Gespräch so, dass ich die Antwort, dass wir die Antwort gefunden haben, Gott sei Dank hat dich Gott nicht so beschützt, wie du das gerne hättest. Und du bist beim ersten Mal erwischt worden. Deshalb kriegst du weniger Strafe und du kannst auf den Weg der Besserung gelangen. Danke Gott, dass du erwischt worden bist. Dann kenne ich auch die Besserungswilligen, die wirklich wollen, sagen, wenn ich hier rauskomme, dann mache ich eine Therapie und dann mache ich das, mache ich das, mache ich das. Und sie haben das wirklich vor. Sie haben es wirklich vor, bis sie draußen sind. Und dann wird das sehr schnell vergessen, denn man kommt in gewisse Kreise dann wieder hinein und in gewisse Lebensmuster hinein und das geht dann sehr schnell, dass man sich dann an gleicher Stelle nach einigen Monaten wiederfindet. Und ich kenne dann letztlich auch diese, denen ein Neuanfang echt gelingt, die sozusagen aus der Hölle ins Paradies gelangen können und gelangen, die ein gutes Leben wieder führen und ein erfülltes Leben wiederfinden. Und ich sage Ihnen, das sind auch ganz wertvolle Menschen wieder geworden. Und manche von denen habe ich sogar in meinem Handyverzeichnis da eingespeichert und wir rufen manchmal an. Und wenn ich jemanden zu Hilfe brauche, dann kann ich da anrufen und kenne da auch ganz gute Handwerker oder wie auch immer geartete Menschen, die das geschafft haben, was Jesus dem einen Schächer eben sagt, du wirst aus diesem Bereich der Verlorenheit hineinfinden in einen anderen Bereich, wo du gerettet bist. Und wenn ich Jesus richtig verstehe, dann spricht er von diesem Bereich der Rettung nicht immer nur vom Himmel, natürlich an der Pforte des Todes spricht man nur noch vom Himmel, aber Jesus hat ja gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also wenn jemand aus diesem Bereich des Verlorenen hinüberfindet in den anderen Bereich des Guten und des Förderlichen, des Aufeinanderachtens und des sich nicht gegenseitig Schaden zufügens, dann finde ich, ist genau das auch passiert, was Jesus sagt, du wirst mit mir im Reich Gottes sein. Und nun, liebe Schwestern und Brüder, nachdem ich das alles erzählt habe, komme ich jetzt zu dem Satz, den ich mir hier aufgeschrieben habe, ganz wichtig. Christus sei nur für diese Letzten gestorben, also für die Reuigen und Bußfertigen. Diese Annahme ist falsch, liebe Schwestern und Brüder. Christus ist für alle gestorben. Petrus schreibt es auch, Christus ist für uns gestorben, da wir noch Sünder waren. Wir waren wirklich ganz in der Gottesferne. Wir waren sozusagen der Verkehrte, der falsche Schächer, der Unbußfertige. Solche Leute sind wir, liebe Schwestern und Brüder. Und durch ihn, durch den Glauben, aber auch durch andere Menschen, die uns anleiten, kommen wir oder haben wir die Chance, hin zum Guten zu kommen und zu gelangen. Christus ist nicht nur für die Bußfertigen gestorben, sondern für alle. Und jeder Mensch, auch der größte Verbrecher, hat seine Würde unverlierbar von Gott bekommen. Und sehr viele Verbrecher sind, das ist jetzt wieder eine philosophische oder rechtsphilosophische Frage, ob sie verschuldet oder unverschuldet in Schuld geraten sind. Aber ich kenne sehr viele, die durch die Umstände, in denen sie gelebt haben oder in die sie hineingeboren worden sind oder in die sie eben schicksalhaft hineingestolpert sind, durch diese Umstände eben zu Verbrechern geworden sind. Jeder Mensch hat seine Würde. Jeder Mensch hat auch seine Rechte. Und niemand, liebe Schwestern und Brüder, ist fähig zu verurteilen. Das sage ich jetzt einmal ganz, ganz bewusst, obwohl auch ein Rechtswissenschaftler in unseren Reihen hier sitzt. Wie geht man damit um, mit der Frage verurteilen? Wie gut es ist, dass wir keine Richter sind. Wer kennt die Wahrheit? Wir kennen immer nur Schattierungen oder Sichtweisen der Wahrheit. Wo ist die absolute Gerechtigkeit? Zumindest hier auf dieser Welt wohl nicht zu finden. Christus ist für die Menschen gestorben, die in ihrer Brust alle einen Dysmas und einen Gestas haben, einen Bußfertigen und einen zur Buße und Reue nicht fähigen. Aber für alle ist er gestorben. Johannes lässt in einer ganz berühmten Geschichte dieses Problem aufleuchten, wo eine Ehebrecherin gebracht wird und Christus soll urteilen. Und er sagt, wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Ich denke, wir sind eine Gemeinschaft von schuldig gewordenen. Erwischten und nicht erwischten, schuldig gesprochenen und nicht schuldig gesprochenen. Aber wir sind eine schuldhafte Gemeinschaft und wir werden uns durch diese beiden Verbrecher dessen bewusst, dass wir der Erlösung bedürftig sind. Und nun komme ich zu meinem letzten Gedanken, der lautet: Erlösung aus der Schuld, Freispruch und Fähigkeit zum Guten ist nicht Verdienst und ist nicht menschliche Möglichkeit, sondern das ist Gottes Gnade, wenn das geschieht. Allein aus Gnaden. Wir haben es in der Lesung gehört, wir haben es auch gesungen. Es geschieht, wenn wir diese schmale Tür finden, diesen Durchschlupf finden ins Reich Gottes, aus Gnaden. Der Schächer am Kreuz wird errettet, weil Gott gnädig ist, nicht weil er plötzlich gut geworden ist. Denn dieser eine Satz wiegt eigentlich das nicht auf, was er getan hat. Es macht ihn nicht plötzlich zum Guten, sondern es ist Gottes Gnade, die gerecht spricht, die uns gerecht macht, durch den Tod Christi gerecht macht. Sehen Sie, das ist das Geheimnis der Passionszeit, das Geheimnis des Leidens Christi, auf das wir gestoßen werden durch diese beiden Randfiguren. Christus, wie Petrus sagt, ist hinabgestiegen in das Gefängnis zu den Geistern, also zu den Verlorenen, um sie zu retten. Liebe Schwestern und Brüder, die beiden Schächer sind gewiss Randfiguren der Passionsgeschichte. Uns sind sie heute zu Zentralfiguren des allgemeinen Menschlichen geworden. Und ich muss sagen, ich bin selbst dankbar, mich mit diesen beschäftigt zu haben. Wir dürfen dankbar sein, dass wir durch sie erfahren, Jesus nimmt die Sünde an. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.